zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, vielen Dank für diese freundliche Einführung. Vielen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Und dann komme ich gleich zum Thema, was Meister Eckhart in seinen deutschen Predigten über Kirche sagt. Die Antwort lautet, fast nichts. Zumindest, wenn man das Thema ganz konkret angeht, wie ich es gemacht habe, und nach den Belegen für das Wort, für das Lexem Kirche in Eckharts deutschen Predigten sucht. Kirche kommt in den 117 Predigten der Stuttgarter Gesamtausgabe genau viermal vor, verteilt auf drei Predigten. Da das Ergebnis so ernüchternd war, habe ich noch Eckharts Erfurter Reden dazu genommen, wo er im sechsten Kapitel von der Abgescheidenheit und vom Habene Gottes fünfmal die Kirche erwähnt. Da an sämtlichen Belegstellen mit Kirche der konkrete Raum gemeint ist, werde ich mich im Folgenden dem Kirchenraum und seinen Funktionen zur Zeit Eckharts und seiner Bedeutung für Eckhart widmen, wobei ich auch die Aussagen anderer Prediger mit einbeziehe. Mittelhochdeutsch Kirche, aus Althochdeutsch Kircha, ist aus dem griechischen Adjektiv Kyriakon entlehnt und bedeutet wörtlich Haus des Herrn. Schon im Mittelhochdeutschen bezeichnet das Lexem neben dem konkreten Kirchengebäude im übertragenen Sinn auch die christliche Kirche als Institution, die Gemeinschaft der Gläubigen. Es ist jedoch festzuhalten, dass Eckhart Kirche in diesem übertragenen Sinn nie benutzt. Nun liegt es nahe, neben dem assimilierten Lehnwort Kirche auch die Lehnübersetzung Gotteshaus aus lateinisch Casa Dei Domus Dei in Betracht zu ziehen. Die schon aus althochdeutscher Zeit belegte Genitivverbindung wird im Mittelhochdeutschen auch als Kompositum Gottshus, Gotthus geführt. Bethaus als Synonym für Kirche wäre ebenfalls zu erwägen. Doch auch damit, das heißt mit diesen beiden Wörtern Gotteshaus, Bethaus, kommen wir bei Eckhart nicht weiter. Zwar sind beide Lexeme bei ihm belegt, wenn auch noch seltener als Kirche, doch in beiden Fällen handelt es sich um Übersetzungen aus dem lateinischen Schrifttext, und zwar in Predigt 19 für Domus Domini, das ist hier der Tempel in Jerusalem, was ganz wörtlich mit Gottes Hus übersetzt bzw. nach seiner Funktion auch als Betehus bezeichnet wird. Und in Predigt 57 für den nicht mehr vorhandenen Tempel des neuen Jerusalem, in dem Gott selbst Templum ist, was mit Betehus wiedergegeben wird. Gotteshaus und Bethaus werden in den deutschen Predigten Meister Eckharts also nicht für den christlichen Kirchenbau verwendet. Wenn Eckhart von der christlichen Kirche spricht, sagt er Kirche. Wie sah Eckharts Kirche aus? Eckhart war in vielen Kirchen unterwegs, ganz sicher aber war ihm die Erfurter Predigerkirche vertraut, die zum Erfurter Dominikanerkonvent gehörte, in den Eckhart in jungen Jahren eintrat und in dem er seine Karriere begann. Leider wissen wir nur sehr wenig über diese frühen Jahre Meister Eckharts. Weder wann er genau in den Orden eintrat, noch in welchen Jahren er sein Noviziat ableistete. Doch ich denke, man kann davon ausgehen, dass Eckhart seit den 70er Jahren des 13. Jahrhunderts in Erfurt war. Er tritt offiziell in Erscheinung, als er zum Studium nach Paris geschickt wird, dort 1294 sein Baccalaureat ablegt und noch im selben Jahr als Prior im Erfurter Konvent anfängt. Ein Amt, das er bis 1302 bekleiden wird. Nach einem zweiten Aufenthalt an der Pariser Universität im akademischen Jahr 1302-1303 kehrt Eckhart nochmals nach Erfurt zurück und leitet von dort bis 1311 als Provinzial die neue Ordensprovinz der Saxonia. Der Dominikanerorden hatte sich 1229 in Erfurt etabliert, 1230 ein Kloster errichtet. Und seit den 1260er Jahren wurde beim Konvent eine Kirche gebaut. Eckhart dürfte den Bau seit seinem Ordenseintritt mitverfolgt haben. Diese Kirche war nicht nur der notwendige Sakralraum für den Gottesdienst der Brüder, sie war auch ein echtes Vorzeigeprojekt. Die Konventskirche der Erfurter Dominikaner ist der erste rein gotische Bau in Thüringen. Die gesamte Bauzeit umspannte allerdings 200 Jahre und Eckart hatte die Fertigstellung also nicht mehr persönlich erlebt. Wohl aber die Vollendung des Chores, der 1279 geweiht wurde. In ihm kamen die modernen gotischen Stilelemente besonders gut zur Geltung. Zum Beispiel hohe spitzbogige Maßwerkfenster mit ornamentaler und figürlicher Glasmalerei. Derartige Bautätigkeiten verschlangen beachtliche Summen. Und das heißt konkret, man brauchte Zuwendungen und Stiftungen von Erfurter Bürgern und den Zünften. Die Dominikaner hatten das Glück, auf einen mächtigen Patrizier zählen zu können, und zwar auf Hugo den Langen, Hugo Longus, Vorsteher und Vormund des Predigerordens und Ratsherr in Erfurt. 1298 schied er aus dem Rat aus und sein gleichnamiger Sohn Hugo der Lange der Jüngere, Hugo Longus Junior, nahm seinen Platz ein. Eckart dürfte die beiden Hugos gekannt haben. Der alte Hugo schenkte den Dominikanern Messgewänder und einen Altar, also das, was zur Ausstattung des Chores nötig war. Hugos Familie blieb den Brüdern weiterhin gewogen. Ein Tafelbild von 1350 an der nördlichen Außenseite der Chorschranke, das die Kreuzigung auf dem Kalvarienberg darstellt, zeigt zu Füßen des Kreuzes den Stifter und seine erste und zweite Gemahlin. Das Wappen dieses Stifters ist das der Familie Longus. Dasselbe Wappen findet sich auch auf einem der Schlusssteine der Predigerkirche in einem Bauabschnitt des 15. Jahrhunderts im Mittelschiff über dem Lettner. Doch die Schenkung einer einzigen Familie reichten nicht aus. Bereits 1278 hatte der Bischof von Speyer den Predigerbrüdern ein Privileg verliehen, das allen Gläubigen, die zum Kirchenbau beisteuerten, einen Ablass von 40 Tagen gewährte. Ganz sicher ließ sich damit noch so mancher Betrag locker machen. Eckart als höherer Amtsträger trug für die Bautätigkeit und die dazu gehörenden Geschäfte des Konvents, zumindest während seines Priorats, die Verantwortung. Wobei ihm für die architektonische Fragen sehr wahrscheinlich drei Brüder zur Seite standen, sine quorum consilio edificia non fiant, also ohne deren Ratschläge überhaupt nicht gebaut wurde. Das war ein Beschluss, der das aufs Generalkapitel in Paris 1228 zurückging. Die Ausführung selbst lag, anders als zum Beispiel bei den Zisterziensern, in den Händen von säkularen Bauleuten, wobei eine Präzeptor Operum aus den Reihen der Dominikaner darauf zu achten hatte, dass die Forderungen des Ordens erfüllt wurden. Diese Forderungen standen in enger Verbindung mit dem dominikanischen Armutsideal, das auch für die Raumgestaltung und Ausstattung zu gelten hatte und bereits vom Ordensgründer und auf den ersten Generalkapiteln immer wieder thematisiert wurde. Und zwar ging es um Vermeidung von unnötigem Prunk und ganz besonders von übertriebener Höhe. Zwei Beispiele aus den Akten des Generalkapitels in Barcelona von 1261 zeigen, dass die Ordensoberen in diesem Punkt keine Nachlässigkeit duldeten. Es ging einmal um den Schlafsaal, das Dormitorium des Konvents in Barcelona. Und es ging um den Chor der Kölner Predigerkirche Heiligkreuz. Beide Konstruktionen waren zu hoch. Während es beim Dormitorium bei einer Abmahnung blieb, wurde der Kölner Prior unter Androhung von Pena Magna aufgefordert, innerhalb einer bestimmten Frist seinen Chor zu korrigieren. Wie das im Konkreten auszusehen hatte, weiß ich nicht. Man kann nicht einfach ein paar Meter abreißen. Die Vorgaben der Ordenskapitel bestimmten außerdem, dass Gewölbe nur im Chor, genauer über dem Hauptaltar, zulässig waren, während für den Raum der Laien, das heißt für das Langhaus, ein einfaches Flachdach vorgesehen war. Damit ist noch ein wichtiger Punkt angesprochen, den man sich vergegenwärtigen muss, wenn man von der Kirche Eckarts spricht. Die Architektur der Bettelorden unterscheidet strikt zwischen dem Bereich der Brüder, das ist der Chor mit Altar und Sakristei, der dem Klerus vorbehalten ist, und dem Bereich der Laien, das ist das ein- oder mehrschiffige Langhaus, auch Außenkirche oder Laienkirche genannt, in der das Volk das liturgische Geschehen aus gebührendem Abstand verfolgen konnte und mit Hilfe der Predigt unterwiesen wurde. Berthold von Regensburg, Franziskaner und etwa eine Generation älter als Eckart, unterscheidet zwischen Kirche und Chor. Beides sind heilige Stätten, doch der Chor ist heiliger, da in ihm der Altar steht und in der angrenzenden Sakristei die konsekrierte Hostie aufbewahrt wird. Die Trennung der beiden Bereiche ist nicht nur funktional, sondern auch architektonisch definiert. Zum einen ist das Chorgestühl der Brüder durch die Chorschranken verdeckt. Darüber hinaus wird eine gemauerte Barriere der Lettner zwischen Chor und Langhaus eingezogen, der nur durch eine kleine Pforte und zwei Fenster einen Blick auf den Chorraum und den Altar zulässt. Mit dieser Architektur setzen die Bettelorden eine Art sakrales Theater von unmittelbarer Ausdruckskraft in Szene. Dem westlichen, relativ schmucklosen und dunklen hallenartigen Raum mit einfachem Flachdach steht ein hochaufragender, gewölbter Raum im Osten gegenüber, der baldachinartig den Altar einrahmt. Und als man sich nicht mehr um architektonische Einschränkungen kümmerte, dank der gewaltigen, verglasten Fensterflächen, den Betrachter in einem Schlusstableau aus Licht und Farbe überwältigt. Auch der Erfurter Chor war 1279 mit farbigen Glasfenstern geschmückt und beweist, ich zitiere, dass die an asketische Regeln der Bettelorden gebundenen Dominikaner bereits zu jener Zeit sich nicht mehr absolut an die strengen Gebote gehalten haben. Die Erfurter Predigerkirche gehört zum Bautyp der gewölbten Basilika, einer Bauform, die das Innere im Sinne einer einheitlichen, hallenmäßigen Raumzusammenfassung gestaltet, also nicht gewölbter Chor und Flachdach, sondern eine einzige Wölbung. Der gesamte Bau umfasste 15 Joche, von denen 10 auf das Laienhaus und 5 auf den durch einen Lettner abgeschlossenen Mönchschor kommen. Dieser ist mit 4 gegen die Seitenschiffe durch Mauern abgetrennte Vorjoche ins Langhaus hineingezogen und tritt mit seinem Schluss nach Osten vor. Der Chorraum wurde 1279 geweiht und ist im eigentlichen Sinn Eckarts Kirche. Das Langhaus für die Laien wurde erst im 14. Jahrhundert in Angriff genommen. Bernward Springer spricht von frühesten Notizen um 1324, also nach Eckarts Erfurter Zeit. Das Langhaus wurde spätestens 1392 fertiggestellt, das wissen wir auch. Die Bauarbeiten an der Erfurter Predigerkirche ruhten also unter Eckarts Priorat. Damit stellt sich unter anderem die Frage, wo eigentlich Eckart und die Dominikaner in dieser frühen Zeit gepredigt haben. Ich habe die baugeschichtlichen Informationen deshalb so ausführlich mitgeteilt, weil sie den konkreten Hintergrund zu Eckarts Äußerungen über Kirche darstellen und mitzubedenken sind, wenn man die Aussagen in seinen Predigten interpretiert. Was also sagt Eckart von der Kirche? Kurz zusammengefasst haben wir 3 Punkte. Erstens, Eckart spricht von Kirche als Prestigeprojekt reicher Geldgeber. Zweitens, Eckart spricht von der Kirche als seinem Arbeitsplatz. Und drittens, Eckart spricht von der Kirche als einem Ort, in dem man angeblich Gott besonders nahe ist. Kommen wir zu erstens. In Predigt Nummer 4 auf das Schriftwort Jakobus 1,17 Omnedatum Optimum sagt Eckart: Gäbe ein Mensch 1000 Mark Gold, dass man damit Kirchen und Klöster errichtete, das wäre eine großartige Sache. Trotzdem hätte der viel mehr gegeben, der 1000 Mark für nichts erachten könnte. Der hätte viel mehr getan als jener. Es geht also um die Spenden reicher Finanziers, die ihr Geld für religiöse Einrichtungen ausgeben. Ihre Schenkungen werden von Eckart nicht direkt verurteilt, immerhin ist es eine großartige Sache. Doch wer ebenso viel Geld für nichts erachten könnte, der hätte bei weitem mehr getan als der reiche Spender. Die Kirchen, die Klöster, die in diesem Kontext erwähnt werden, sind Prestigeprojekte, die Ansehen vor den Menschen schaffen können, nicht aber vor Gott. Eckhart erwähnt dasselbe Problem noch zwei weitere Male, allerdings wird dort nicht explizit die Kirche aufgeführt, es geht aber immer um das Gleiche, die Finanzierung, die Spende. In den Erfurter Reden in Kapitel 23 von den innerlichen und äußerlichen Werken heißt es: Es scheint eine große Sache, dass ein Mensch 1000 Mark Gold Gott zuliebe hingäbe und viel Klausen und Klöster mit seinem Gut baute und auch noch alle Armen speiste. Das wäre eine großartige Sache. Trotzdem, der wäre viel seliger, der ebenso viel Gott zuliebe verschmähte. Also auch hier, großzügige Geldzuwendungen für wohltätige Zwecke sind zwar schön und gut, tragen aber nicht zur Seligkeit bei. Die Stellungnahme zur Geldspende taucht noch ein drittes und letztes Mal auf, und zwar in Predigt 62. Hätte ein Mensch 100 Mark und gäbe die Gott zuliebe hin und machte ein Kloster, das wäre eine großartige Sache. Jedoch sage ich, das wäre viel größer und besser, dass ein Mensch ebenso viel für sich selbst verschmähte und vernichtete Gott zuliebe. Die Aussage ist immer die gleiche. Wer Gott zuliebe mit teurem Geld die Räumlichkeiten für eine religiöse Gemeinschaft errichtet, tut zwar ein gutes Werk, doch besser wäre es, Gott zuliebe eben diese Summe zu verachten und zu vernichten. Es geht an allen drei Stellen um die Gegenüberstellung zweier Lebensformen und der ihnen gemäßen Möglichkeiten zum Heilserwerb. Auf der einen Seite die Angehörigen der monastischen Lebensform, die sich dank ihres Armutsgelübdes von jeglichem materiellen Besitz freigemacht haben und sich ganz auf Gott ausrichten können, ohne von Alltagsgeschäften abgelenkt zu werden. Und auf der anderen Seite die Angehörigen des Laienstandes, die Weltleute, die sich ihr Seelenheil von Gott sozusagen erkaufen möchten, indem sie durch großzügige Schenkungen, Kulträume, religiöse Gemeinschaften, die Versorgung der Armen etc. finanzieren. Eckhart lehnt diese Verdienstfrömmigkeit der Weltleute ohne Wenn und Aber ab. Welche Möglichkeiten haben aber dann die Laien, die sich ja im säkularen gesellschaftlichen Kontext nicht vom materiellen Besitz freimachen können? Was schlägt Eckhart als Alternative zum Heilserwerb für die Laien vor? Wir finden Eckharts Programm bereits in den Erfurter Reden, wo er im letzten Kapitel von den innerlichen und äußerlichen Werken, was ich gerade zitiert habe, zum ersten Mal dieses Problem der Nutzlosigkeit der Geldspende erwähnt. Das eigentliche Werk des Menschen, sagt Eckhart hier in den Reden, besteht in seiner Selbstvernichtung und demütigen Hingabe in den Willen Gottes. Der Mensch, der sich ganz dem Willen Gottes überlässt, der sich frei macht von allem, was nicht Gott ist, der ist selig, denn er ist arm von Geiste. Das heißt, er verzichtet auf alles, was nicht unbedingt notwendig ist. In diesem Kontext erscheint dann unserer Passus zur reichen Geldspende. Nun sind die Primäradressaten der Reden Eckharts Mitbrüder, und für sie ist die spirituelle Vertiefung des Armutsgelübdes sicher hilfreich. Der Verzicht auf alles bedeutet, alles von Gott zu erhalten. Und zwar gibt er jedem nach dem, das sein Bestes ist und ihm fürgeht. Also er gibt jedem nach dem, was für ihn das Beste ist und für ihn passt. Schwieriger scheint mir die konkrete Umsetzung für den Laien. Gewiss, auch ihm ist es möglich, sich dem Willen Gottes zu überlassen. Aber sein Besitz und sein Vermögen bleibt ihm, so Gott will. Ihm wird jedoch versichert, dass Gott in ihm und durch ihn seine Werke wirkt. Ja, Gott muss sie wirken. Meinst du ihn allein, wenn du dich ganz auf ihn ausrichtest? Möge er wollen oder nicht wollen. Unter diesen Voraussetzungen ist vielleicht sogar ein Kirchenbau gerechtfertigt. Das ist meine Vermutung. Die zweite Verurteilung der Geldspende steht in Predigt 4. Und diese Predigt wurde ebenfalls in Erfurt gehalten, denn es gibt einen Rückverweis, der sich auf die Erfurter Reden bezieht. Ich sprach einst an ihre Stadt, also ich sprach einst hier an dieser Stelle neben in Erfurt. Die Predigt 4 wendet sich jetzt an ein Laienpublikum. Auch hier spricht Eckhart von der Notwendigkeit, sich voll und ganz dem Willen Gottes zu überlassen. seine Einlassung zur Geldspende, um damit Kirchen und Klöster zu errichten, eingeleitet mit dem Ausruf Aia, nun hört einen wahren Ausspruch, erscheint allerdings recht unmotiviert im sonstigen Textzusammenhang. Zum dritten Mal wird dann der reiche Finanzier gerügt in Predigt 62. Bei dieser Predigt handelt es sich um eine thematische Predigt, die ausgehend von einer Sentenz des Johannes Chrysostomus, Gott hat die Armen gemacht durch die Reichen und die Reichen durch die Armen, die bedingungslose Hingabe des Menschen an Gott behandelt. In zwei der 8 Vollhandschriften wird sie als Collatio bezeichnet, was darauf hindeuten könnte, dass es sich wie bei den Reden um eine ordensinterne Ansprache handelte. Auch hier geht es um Armut und Reichtum und um die Aufforderung, sich von jeglichem Besitz frei zu machen und sich ganz und gar dem Willen Gottes zu ergeben. Ein Mensch soll seine Fortschritte in einem gottgefälligen Leben nicht an äußeren Werken messen, denn das rein äußerliche Werk bedeutet keinen Fortschritt. In diesem Kontext wird die reiche Geldspende erwähnt, der völlige Verzicht auf eben jenes Geld vorzuziehen ist. Wie dieser Verzicht in der Lebenswelt der Stadt konkret aussehen soll, sagt Eckart nicht. Auch Johannes Tauler kennt dieses Problem und er nimmt dazu Stellung. Jedoch ist seine Haltung wesentlich pragmatischer. Ich beziehe mich hier auf die Predigt 43, Qui spiritu Dei aguntur hii filii Dei sunt. Geldspenden sind bei Tauler erlaubt, wenn sie anonym erfolgen. Denn was solche Werke verdirbt, ist der Eigenwille und die Selbstsucht der Spender, die Almosen geben und große Stiftungen machen, weil sie wollen, dass es jedermann erfahre und für sie die Spender bete. Ich fasse hier Tauler zusammen. Sie lassen Kirchenfenster und Altäre und Priestergewänder fertigen und wollen, dass man es wisse. Und markieren ihre Gaben mit ihren Wappen, dass es ja alle Leute sehen. Wisset, die haben ihren Lohn dahin, so fährt Tauler fort mit den Worten des Evangeliums, das Matthäus 6. Die Stelle, wo es ums Almosen geben geht und wo es heißt, wenn du Almosen gibst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Und Tauler fährt fort. Ich zitiere, denen wäre ein kleines Almosen, das sie ganz und gar im Schoß Gottes und für ihn allein verbergen würden, nutzbringender als eine große Kirche errichten zu lassen mit dem Wissen aller Leute, die alle für sie beteten. Denn Gott sollte wohl alles, was alle Menschen bitten könnten, ersetzen, wenn sie nur ihm ihre guten Werke überließen und ihm vertrauten. Gute Werke in Form von materiellen Gaben sind also nicht nur erlaubt, sie tragen sogar zum Seelenheil bei, wenn sie aus reinem Herzen und ohne Hintergedanken an Eigennutz Gott und nur ihm überlassen werden. Denn Gott wird es dem Geber, den nur er kennt, reichlich lohnen. Zusammengefasst können wir sagen, die Kirche ist, wie auch Klöster und Klausen, Prestigeprojekt der Verdienstfrömmigkeit. Vielleicht sogar das finanziell anspruchsvollste, an dem über den einzelnen Finanzier hinaus eine ganze Stadt teilnehmen kann. Adelige Herren, reiche Patrizier, Vertreter des Handwerks, Bruderschaften, sie alle können dazu beitragen und sich am Ende in einem Detail repräsentiert und verewigt sehen. In farbigen Glasfenstern, in Altar- und Andachtsbildern, in den Schlusssteinen der Gewölbe etc. All diesen frommen Leuten, sagt Eckart, für euer Seelenheil habt ihr damit nichts gewonnen. Die Kirche als architektonisches Monument interessiert Eckart offenbar nicht. Und vielleicht können wir hier ein Motiv für seine Vernachlässigung der Bautätigkeiten an der Erfurter Predigerkirche sehen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Kirche ist nicht nur Prestigeprojekt wohlhabender Geldgeber, sie ist auch und in erster Linie Eckarts Arbeitsplatz, der Ort, an dem er die Laien mit Hilfe der Predigt unterweist. Das Verb predigen kommt häufig in Eckarts Texten vor. In Predigt 66 umreißt Eckart die Wechselbeziehung zwischen Prediger und Hörer an dem dafür vorgesehenen Ort, nämlich der Kirche, zweimal in einer Formel der Wahrheitsbeteuerung. Ich zitiere Eckart. Es ist keiner von euch so grobsinnig, noch so klein an Fassungskraft, noch so weit davon entfernt, dass er diese Freude gemeint, ist die Freude des Herrn. Hier handelt Eckhart vom Gleichnis über die Talente, wo der getreue Knecht eingehen kann in die Freude seines Herrn, Gaudium Domini. Also, dass er diese Freude nicht in sich finden könnte, noch ehe ihr heute aus dieser Kirche kommt, ja, noch ehe ich heute meine Predigt beendige. Und ein zweites Mal, immer in dieser Predigt 66, seht, dies kann der Grobsinnigste und der Geringste unter euch allen von Gott empfangen, noch ehe er heute aus dieser Kirche kommt, ja, noch ehe ich heute zu Ende predige. Die Kirche ist hier der Ort der Verkündigung und der Lehre, an dem sich Laien und Prediger begegnen. Als solche ist sie unverzichtbar. Und nun der letzte Punkt, die Kirche als der Ort angeblich besonderer Gottesnähe. Zu guter Letzt gilt die Kirche gemeinhin auch als der Ort, wo wir die Nähe Gottes ganz besonders spüren. Nicht umsonst heißt sie Gotteshaus. Eckhart ist hier allerdings anderer Meinung. In Predigt 68 lesen wir, ich zitiere, ein Mensch gehe übers Feld und spreche sein Gebet und erkenne Gott, oder er sei in der Kirche und erkenne Gott. Erkennt er Gott mehr darum, weil er an einer ruhigen Stätte weilt, wo es Gewohnheit ist, so kommt das von seiner Unzulänglichkeit her, nicht aber von Gottes wegen. Denn Gott ist gleich in allen Dingen und in allen Städten und ist bereit, sich in gleicher Weise hinzugeben, soweit es an ihm liegt. Und der nur erkennt Gott recht, der ihn gleichmäßig in gleicher Weise erkennt. Es ist zwar verständlich, dass wir in der Stille der Kirche bei Weihrauch, Duft und Kerzenschein in andächtige Stimmung kommen und uns Gott nahe fühlen. Doch ist das nur ein Zeichen unserer Schwäche. Denn Gott ist uns auf dem Feld genauso nahe wie in der Kirche. Gott ist gleich in allen Dingen und an allen Städten. Dieses Thema hatte Eckhart in den Erfurter Reden bereits angesprochen in Kapitel 6 von der Abgescheidenheit und vom Habene Gottes. Dort antwortet er auf die Frage, ob es das Beste sei, wenn man sich in die Einsamkeit oder in die Kirche zurückziehe, allein, ohne den Umgang mit anderen Menschen, entschieden ablehnend. Auch wenn solche Leute gerne allein sind und erklären, auf diese Weise ihren Frieden zu finden, so hängt ihre wahre Gerechtigkeit oder Rechtschaffenheit nicht vom Aufenthaltsort ab. Ich zitiere Eckhart: Mit wem es recht steht, wahrlich, dem ist's an allen Städten und unter allen Leuten recht. Mit wem es aber unrecht steht, für den ist's an allen Städten und unter allen Leuten unrecht. Wer aber recht dran ist, der hat Gott in Wahrheit bei sich. Wer aber Gott recht in Wahrheit hat, der hat ihn an allen Städten und auf der Straße und bei allen Leuten ebenso gut wie in der Kirche oder in der Einöde oder in der Zelle. Wenn anders er ihn recht hat und nur ihn hat, so kann einen solchen Menschen niemand behindern. Es gilt also, Gott hat man entweder in sich oder man hat ihn nicht. Es gibt keinen besonderen Ort, wo man Gott findet. Eckhart wendet sich in den Reden primär an Ordensleute und spricht hier von dem, was in religiösen Kreisen gemeinhin als Abkehr von der Welt gelobt und gefordert wird, von der Zelle des Mönchs und der Einöde des Eremiten. Die Kirche ist dagegen der Rückzugsort, der auch dem Laien offen steht. Für Geistliche wie für Laien gilt, ich zitiere Eckhart, der Mensch soll Gott nehmen in allen Dingen und soll sein Gemüt daran gewöhnen, dass er alle Zeit Gott habe in Gegenwart, in seinem Gemüt und in seiner Meinung, also in seinem Streben und in seiner Liebe. Das heißt natürlich nicht, betont Eckhart, dass alles gleich ist. Ich zitiere wieder, so meint man damit nicht, dass man alle Werke als gleich erachten solle oder alle Städten oder alle Leute, das wäre gar unrichtig. Denn Beten ist ein besseres Werk als Spinnen und die Kirche eine würdigere Stätte als die Straße. Du sollst jedoch in allen Werken ein gleichbleibendes Gemüt haben und ein gleichmäßiges Vertrauen und eine gleichmäßige Liebe zu deinem Gott und einen gleichbleibenden Ernst. Eckhart verwahrt sich also gegen den Festtagsgott, der an den dafür vorgesehenen Kultstätten in rituellen Handlungen zelebriert wird. Sobald man nämlich diese besonderen Stätten verlässt, lässt man auch Gott dort zurück und wendet sich seinen Geschäften zu. Für solche Leute bleibt Gott auch in der Kirche nur eine flüchtige und oberflächliche Begegnung, die nicht zum Haben Gottes führt. Wer Gott nämlich nicht in seinem eigenen Inneren hat, sondern ihn draußen sucht in diesem und in jenem, dem hilft die Kirche nicht nur nichts, ja, sie ist sogar ein Hindernis, so wie alles andere auch. Dass Gott an allen Stätten und zu jeder Zeit ist, unabhängig von Gebetsstunden und Kirchenräumen, das sagt auch Johannes Tauler in seiner Predigt 77, Qui mihi ministrat me sequatur. Unser Herr sprach, wer mir dient, der soll mir folgen, und wo ich bin, so soll auch sein mein Diener. Hier legt Tauler das Schriftwort dahingehend aus, dass Gott seine Diener nicht auf einem bestimmten Weg zu einem bestimmten Werk oder zu einer bestimmten Verhaltensweise führt, sondern dorthin, wo er selbst ist, und das heißt überall hin. Das bedeutet aber, dass derjenige, der Gott nur im Chor und im Gebet dient, kein rechter Diener Gottes ist, wenn er ihm nicht ebenso an jeder beliebigen Stätte, zu jeder Zeit, mit jeder beliebigen Tätigkeit dient. Das klingt ganz ähnlich wie bei Eckhart. Und doch setzt jeder der beiden Prediger seinen eigenen Akzent. Tauler wendet sich an Geistliche, die den Gottesdienst zelebrieren, das zeigt schon seine Wortwahl, Chor und Gebet. Die Werke sind dabei nicht das Hindernis, sondern die Menschen selbst, weil sie ungeordnet und zerstreut sind und deshalb Gott nicht rein und bloß vor sich haben, in ihrer Liebe, in ihrem Streben, in ihrem Gemüt. Fast ein Zitat von Eckhart. Und weil ihnen deshalb Gott nicht ganz und gar inne ist. Die Kirche als Ort spielt in diesem Kontext keine Rolle. Es geht um den Gottesdienst innerhalb und außerhalb der Kirche. Eckhart spricht alle Menschen an und es geht um das Haben Gottes, das nicht durch den Aufenthalt in einer Kirche oder einem anderen Rückzugsort erreicht wird, sondern nur durch beständiges Einüben. Das wahre Haben Gottes heißt, Gott dem Sein nach besitzen, so dass Gott sich dem Menschen erbildet, us allen Dingen, also in allen Dingen. Voraussetzung für dieses Erbilden ist bei Eckhart wie immer die völlige Willensaufgabe des Menschen. Bei Tauler bewegt sich der Mensch auf Gott zu, bei Eckhart ist Gott im Menschen, denn er wohnt eben in der Seele und nicht in der Kirche. Zu allerletzt möchte ich noch einen mystischen Kurzdialog, vormals Eckhart-Legende, erwähnen, der arme Mensch. Der Text ist in 5 variierenden Versionen überliefert und rezipiert offenbar Eckharts Armutslehre und seine Lehre von der demütigen Selbstaufgabe in den Willen Gottes. Das Grundgerüst berichtet von einem Wahrheitssucher, der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass Gott ihm einen Menschen zeige, der ihm den Weg der Wahrheit lehre. Da hört er schließlich die Stimme Gottes und Gott weist ihn vor die Kirche. Dort werde er einen Menschen finden, der ihm den Weg der Wahrheit zeige. Und so geschieht es. Der Wahrheitssucher trifft vor der Kirche einen völlig zerlumpten, armen und elenden Mann und es entwickelt sich ein Dialog zwischen den beiden, in dessen Verlauf der Suchende über die Glückseligkeit einer völligen Hingabe in den Willen Gottes aufgeklärt wird. Es hat fast den Anschein, als ob hier nicht nur Eckharts Lehre von Armut und Selbstentäußerung rezipiert wird, sondern ein wenig auch Eckharts Haltung zur Kirche. Ich danke Ihnen.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.